Unser erster Gang in London führte uns zu der Anwaltskanzlei Whitfield, Pargeter & Whitfield, der Kanzlei, die den verstorbenen Captain Seaton vertrat. Poirot hatte bereits einen Termin vereinbart und, obwohl es nach 6 Uhr war, wurden wir ohne Verzug zum Chef der Kanzlei, Mr. Whitfield, geführt. Er war ein Mann von Welt und eine eindrucksvolle Persönlichkeit. Vor ihm lagen ein Brief des Polizeichefs und ein zweiter von einem hohen Beamten von Scotland Yard.
»Das alles ist sehr regelwidrig und ungewöhnlich, Monsieur Poirot«, sagte er und putzte angelegentlich seine Brillengläser.
»Da haben Sie vollkommen recht, Mr. Whitfield. Andererseits ist Mord ebenfalls regelwidrig und erfreulicherweise eher ungewöhnlich.«
»Wie wahr, wie wahr. Doch ist eine Verbindung zwischen diesem Mord und dem Vermächtnis meines verstorbenen Klienten nicht etwas weit hergeholt?«
»Das glaube ich nicht.«
»Ach, das glauben Sie nicht, nun unter diesen Umständen, und ich muss zugeben, Sir Henry bittet mich in seinem Brief nachdrücklich darum, stehe ich gerne zu Ihren Diensten, soweit es in meiner Macht steht.«
»Sie waren der Rechtsbeistand des verstorbenen Captain Seaton.«
»Der gesamten Familie Seaton, mein verehrter Herr, das sind wir, ich meine unsere Firma, bereits seit 100 Jahren.«
»Parfaitement. Hat der verstorbene Sir Matthew ein Testament gemacht?«
»Wir haben es für ihn aufgesetzt.«
»Und wem hinterließ er sein Vermögen?«
»Es gab verschiedene Liegenschaften, darunter eine an das Naturhistorische Museum. Aber der Löwenanteil seines großen, besser gesagt seines riesigen Vermögens fiel an Captain Michael Seaton als Alleinerben. Er war sein einziger Verwandter.«
»Ein sehr großes Vermögen, sagen Sie.«
»Der verstorbene Sir Matthew war der zweitreichste Mann Englands«, erwiderte Mr. Whitfield gelassen.
»Wie ich hörte, hatte er ein wenig verschrobene Ansichten.«
Mr. Whitfield blickte Poirot beinahe tadelnd an.
»Ein Millionär, Monsieur Poirot, darf exzentrisch sein. Es wird von ihm geradezu erwartet.«
Poirot nahm diese Belehrung gutmütig hin und stellte die nächste Frage.
»Soviel ich weiß, trat sein Tod unerwartet ein.«
»Völlig unerwartet. Sir Matthew erfreute sich einer ausgezeichneten Gesundheit. Er hatte allerdings einen Tumor, von dem niemand gewusst hatte. Schließlich wurde er lebensbedrohlich und ein sofortiger Eingriff war nötig. Die Operation verlief, wie in den meisten dieser Fälle, erfolgreich. Aber Sir Matthew starb dennoch.«
»Und sein Vermögen ging an Captain Seaton über.«
»Das ist richtig.«
»Ich habe gehört, dass Captain Seaton, bevor er England verließ, ein Testament gemacht hat.«
»Wenn man es so nennen will, dann ja«, sagte Mr. Whitfield mit großem Widerwillen.
»Ist es denn nicht rechtmäßig?«
»Es ist völlig legal. Die Absicht des Verfassers ist klar und es ist von 2 Zeugen unterzeichnet. Oh ja, rechtmäßig ist es.«
»Aber es findet nicht Ihre Billigung.«
»Mein verehrter Herr, wofür wären wir denn sonst da?«
Das hatte ich mich auch schon oft gefragt. Ich habe selbst einmal ein völlig formloses Testament verfasst und war entsetzt über die erschöpfend ausführliche und wortreiche Version, die mir meine Anwaltskanzlei später als angemessen zusandte.
»Der Kern der Sache liegt doch darin«, fuhr Mr. Whitfield fort, »dass Captain Seaton zu diesem Zeitpunkt so gut wie nichts zu vermachen hatte. Er lebte von der Unterstützung seines Onkels. Ich nehme an, daher fand er diese Form des Testaments völlig akzeptabel.«
»Und lag völlig richtig damit«, flüsterte ich mir selbst zu.
»Und wie lautet sein letzter Wille?«, fragte Poirot.
»Alles, was er zum Zeitpunkt seines Todes besitzt, vermacht er ohne Einschränkung. Seiner zukünftigen Frau, Miss Magdala Buckley. Er hat mich als Testamentsvollstrecker eingesetzt.«
»Also erbt Miss Buckley?«
»Miss Buckley erbt ganz sicher.«
»Und wäre Miss Buckley letzten Montag gestorben?«
»Da Captain Seaton vor ihr verstarb, würde das Geld an denjenigen gehen, der wiederum in ihrem Testament als Erbe eingesetzt ist, oder, ohne Testament, an ihre nächsten Anverwandten. Und gestatten Sie mir die Bemerkung«, fügte Mr. Whitfield mit freudiger Miene hinzu, »die Erbschaftssteuern wären kolossal gewesen. Kolossal! 3 Todesfälle in rascher Folge.« Er schüttelte den Kopf. »Kolossal!«
»Aber es wäre doch noch etwas übrig geblieben«, fragte Poirot mit schwacher Stimme.
»Mein lieber Herr, wie ich Ihnen bereits sagte, war Sir Matthew der zweitreichste Mann Englands.«
Poirot stand auf.
»Vielen Dank, Mr. Whitfield, für Ihre Auskunft.«
»Gern geschehen, gern geschehen. Ich darf Ihnen anvertrauen, dass ich mich mit Miss Buckley ins Benehmen setzen werde. Ich glaube, der Brief ist sogar bereits abgeschickt. Ich werde ihr mit Freuden zu Diensten sein.«
»Eine junge Dame wie Mademoiselle Buckley«, stimmte Poirot zu, »kann klugen juristischen Beistand gut gebrauchen.«
»Es wird Mitgiftjäger geben, fürchte ich«, sagte Whitfield und wackelte bedenklich mit dem Kopf.
»Das scheint unvermeidlich«, bestätigte Poirot. »Guten Tag, Monsieur.«
»Auf Wiedersehen, Monsieur Poirot. Ich freue mich, dass ich Ihnen helfen konnte. Ihr Name ist mir durchaus bekannt.«
Es sollte freundlich klingen, aber er sagte es, als mache er ein kostbares Zugeständnis.
»Es ist tatsächlich alles so, wie Sie dachten, Poirot«, sagte ich, sobald wir draußen waren.
»Mon ami, das muss es auch. Es könnte gar nicht anders sein. Wir treffen uns jetzt im Restaurant Cheshire Cheese mit Inspektor Jebb zu einem frühen Abendessen.«